Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz heißen Thema. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ein bisschen bist du ja auch mein Hausarztersatz. Also nicht, weil ich keinen tollen Hausarzt hätte. Ich habe einen tollen Hausarzt, aber da will man ja nicht immer hingehen. Ja? Und neulich habe ich mich doch tatsächlich nicht verbrannt, wie ich jetzt weiß, weil ich nachgelesen habe, sondern verbrüht. Und auf eine Art und Weise, die so bekloppt ist, dass ich sie erzählen muss. Aus zwei Gründen bekloppt. Erstens, weil man generell doof sein muss, um das zu machen, was ich gemacht habe. Dann aber auch, weil ein guter Freund von mir seine Abiturklausur nicht schreiben konnte, weil er das Gleiche, was ich getan habe, in viel schlimmerem Maßstab gemacht hat. Also ich habe über meinen Wasserkocher, als er gerade direkt voll sprudelnd kochte, Elektrowasserkocher, rübergreifen wollen, weil dahinter die Teekanne stand. Anstatt einmal rumzugreifen oder auch nur kurz zu warten, bis das Blubbern aufgehört hat. Das war mein Fehler. Jetzt ist es so, ein Freund von mir, Michael, schöne Grüße, hat spät nachts, nachdem er bei einer Spielrunde Tee kochen wollte, den Teekessel vom Herd genommen und Wasser reingefüllt. Also das Problem war, der Teekessel stand die ganze Zeit auf einer Herdplatte, die an war. Das heißt, er war glühend heiß. Und als dann also das Wasser in den vermeintlich kalten Teekessel schoss, kam es zu einer Dampfexplosion und hat ihm aber die gesamte Hand so verbrannt, dass sie, wie gesagt, ein paar Wochen, die rechte Hand, nicht zu gebrauchen war. So, das war bei mir nicht so. Ich habe einen, ja, wie ich jetzt weiß, so, ich wollte gerade sagen, 2,5-Mark-Stück groß aus, aber das weiß ja heute gar keiner mehr. Also würde ich sagen, so 2x14.
Die Münze nannte man übrigens früher Heiermann, wenn ich darauf hinweisen darf. Das ist, zumindest das ist im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob bundesweit, aber hier ist schon ganz sicher.
Also wir kannten das auf jeden Fall. Also vielleicht so 4 bis 5 mal 2 Zentimeter eine große Verbrühung, die sehr unangenehm war und mich beschäftigt hat. Und deswegen, um etwas Langes ganz kurz zu machen, deswegen sprechen wir heute ganz persönlich über Verbrennung und Verbrühung. Da gibt es nämlich einen Unterschied, aber dazu kommen wir noch.
Genau.
Magnus, deine letzte Verbrennung, also außer mal so eine Kleinigkeit, wenn man das Feuerzeug blöd hält, um die Kerze anzumachen oder so. Erinnerst du dich, wann du das letzte Mal eine schmerzhafte Verbrennung hattest?
Naja, die letzte schmerzhafte Verbrennung war schlicht und einfach ein Sonnenbrand, okay. Die aber ja auch eine schmerzhafte Verbrennung im Sinne der Definition ist.
Okay, schmerzt aber anders, als wenn man sich direkt an etwas Heißem auf den Punkt.
Ja, es kommt halt dann drauf an, wie intensiv der Sonnenbrand ist, aber es ist letztlich ein ähnlicher Vorgang.
Okay.
Ich hatte aber mal, was viel lustiger ist, meine Zubereitungsart von Muscheln, einem meiner Lieblingsgerichte, besteht darin, Öl in einer Pfanne heiß werden zu lassen und dann die gewaschenen Muskeln da reinzuwerfen.
Gewaschenen Muscheln? Gewaschene Muskeln hast du gerade gesagt. Du redest von Muscheln.
Sollte ich Muskeln gesagt haben, ist das meine medizinische Verformung. Ich meinte
das macht
Muscheln.
Nichts.
Die habe ich dann da reingetan. Das ist grundsätzlich unproblematisch, nur es ist dann problematisch, wenn du auf einem Gasherd kochst. Und wenn das dann schief geht und es spritzt sehr, dann spritzt eben auch heißes Öl aus der Pfanne und entzündet sich und dann gibt es eine Stichflamme. Das war nicht problematisch, aber es roch hinterher so ein bisschen nach verbrannten Haaren und es waren meine.
Aber es waren jetzt nur die Haare. Haare tun ja nicht weh, wenn sie verbrennen.
Nein, nein. Und das war auch keine Verbrennung in dem Sinne. Es war nur ganz lustig und ich habe daraus exakt auch nur gelernt, den Kopf und die Hände ein bisschen beiseite zu halten. Die Zubereitungsart behalte ich bei, weil es einfach überragend gut schmeckt.
Gut, jetzt erster kulinarischer Ausflug in dieser Folge. Du nimmst also Muscheln tatsächlich so, wie man sie kauft. Also du extrahierst nicht vorher das Muschelfleisch oder so.
Selbstverständlich.
Was selbstverständlich?
Ja, selbstverständlich, wie man sie kauft.
Ja.
Mache sie sauber, tropfe sie ab, werfe sie in heißes Öl in einer großen Pfanne, lasse sie einen Moment alleine und tue dann noch Weißwein dazu und Salz und Pfeffer und ein wenig Sahne und dann schmeckt das einfach grandios gut.
Okay, vielen Dank.
Ich würde niemals Muscheln in Wasser werfen und den Geschmack dort verlieren. Nein, nein.
Ich nehme die Einladung an. Und jetzt kehren wir zur Verbrennung zurück. Okay, das war also das etwas Unangenehme und der Sonnenbrand war das ganz Unangenehme. Jetzt sagst du, ein Sonnenbrand, der heftig ist, ist genauso, als würde ich mich auch an einem heißen Eisen verbrennen oder so?
Naja, wir unterscheiden bei Verbrennungen schlicht und einfach 4 Grade.
Okay.
Rein anatomisch sozusagen. Mhm. Das hat eine Konsequenz darüber, wie schwer die Verbrennungen sind, wie schmerzhaft sie sind und ob sie vernarben oder nicht.
Okay.
Und wie bedrohlich sie sind.
Dann lass uns doch mal durch die Grade gehen, bevor wir tiefer einsteigen.
Ganz einfach. Die einfachste Verbrennung ist Grad 1. Da ist die Epidermis betroffen, die oberste Hautschicht. Das wird dann rot, es kann schwellen und es bildet keine Narben. Punkt. Bei Grad 2 ist es so, da bilden sich Blasen. Das ist dann schon eine Verbrennung 2. Grades. Und da ist dann nicht die Epidermis, sondern die Dermis, die darunterliegende Hautschicht betroffen. Die mittlere Hautschicht. Und wenn du jetzt dabei starke Schmerzen hast, dann ist das eher ein gutes Zeichen, weil das dann eben eine oberflächlichere Verbrennung 2. Grades ist. Wohingegen, wenn du kaum Schmerzen hast, das eher ein schlechtes Zeichen ist, weil dann die Nerven eben dieser Hautschicht schon mit betroffen sind und möglicherweise tot sind.
Also das heißt, man muss sich eigentlich an dieser Stelle über die Schmerzen freuen.
Im Prinzip schon. Mhm. Also wenn es oberflächlich ist, dann ist es so, dass die regenerierende Hautschicht noch unbeschädigt ist. Eine Blase zum Beispiel, eine flüssigkeitsgefüllte Blase, bildet sich auf dieser regenerierenden Hautschicht. Und das hat die Konsequenz, dass sich dann eigentlich auch keine Narben bilden. Wenn es tiefer geht, können sich Narben bilden. Und dann gibt es eben Stufe 3, da sind die unteren Hautschichten betroffen. Das heilt nicht mehr von alleine, das muss man dann chirurgisch behandeln. Und Stufe 4 ist, dass die Hautschichten alle durch sind und dass Muskeln, Sehnen oder gar Knochen betroffen sind. Wow, das muss man dann naturgemäß
auch. Das kann auch passieren. Also die Haut ist quasi dann weggebrutzelt.
Die Haut ist dann wirklich weggebrutzelt und die darunter liegenden Gewebe.
Das kann aber nicht vom Sonnenbrand passieren oder theoretisch?
Nein, das kann natürlich. Nein.
Gut.
Aber das sind die sozusagen funktionellen Unterscheidungen. Und dann gibt es eben noch die Frage, wie flächig ist diese Verbrennung? Davon hängt dann eben auch ab, wie gefährlich sie ist.
Genau, das war übrigens auch interessanterweise bei einer Verbrühung, wo wir ja gleich noch zu kommen, ist die Größe wohl eben auch sehr entscheidend, aber auch bei Verbrennung. Da gab es dann so verschiedene Ratgeber, die sind sich nicht immer ganz einig. Wenn man eine Fläche von mehr als einer halben Handfläche verbrannt hat, dann sollte man zum Arzt gehen.
Ja, das habe ich anders gelesen, aber...
Okay, ja, ich habe es auch verschieden gelesen, aber das war genau so das weitest Verbreitete sozusagen.
Also man sagt interessanterweise, dass die Handfläche ungefähr 1% der Körperfläche entspricht.
Aha.
Und dadurch kann man dann ungefähr abschätzen, wie viel Prozent es sind. Dann gibt es noch die Neunerregel. Die Neunerregel besagt, dass, also es geht darum, dass Ärzte abschätzen können, wie großflächig die Verbrennung ist und ob jemand in die Klinik muss. Und Klinik heißt es, dass bei Erwachsenen 15% der Körperoberfläche betroffen sind, dann muss jemand in die Klinik, das sind aber nur Pi mal Daumenwerte, muss auch die Hörer nicht interessieren, weil das ist dann eben eine ärztliche Entscheidung. Und bei der Neunerregel, also 15 mal die Handfläche zu schätzen, ist das schon schwierig. Die Neunerregel besagt schlicht und einfach, über den Daumen gepeilt macht der Kopf 9% der Körperoberfläche aus, Arme jeweils 9%, der Vorderteil, Brust, Bauch 18%, Rückseite 18% und so weiter und so fort. Und danach versucht man eben die Fläche einfach grob abzuschätzen.
Okay, das ist eine Schätzregel für Ärzte, damit sie nichts falsch machen. Wenn man jetzt in die Klinik geht mit einer Verbrennung, wenn die vielleicht nicht mal besonders schlimm ist, also angenommen, ich habe eine Verbrennung, sagen wir mal, zweiten Grades und gehe jetzt in die Klinik einfach, weil ich so großflächig verbrannt bin. Ja? Was machen denn die Menschen in der Klinik?
Also darf ich mal ganz viele Schritte zurückgehen, einfach so vom Ablauf her.
Okay.
Du hast dich jetzt verbrannt, deine Kinder haben sich verbrannt, wer auch immer hat sich verbrannt. Interessanterweise sind übrigens ja ganz, ganz häufig Kinder betroffen. Also bei den Verbrennungen, ich habe eine Zahl, zwei Zahlen gelesen, die mich so ein bisschen überrascht haben, weil die Zahlen so niedrig waren. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass 2020 insgesamt 3.558 Personen mit schweren Verbrennungen in die Klinik gekommen sind. Klinik heißt wahrscheinlich stationär.
Okay.
Ja, also wirklich schon starke Verbrennungen. Dafür erscheint mir die Zahl relativ gering. Interessant ist aber an der Zahl, dass in diesen 3.558 2.595 Kinder mit drin sind. Mhm. Was eben einfach heißt, dass auch im Sommer, wenn Männer am Grill mit Anzündern experimentieren oder andere Muscheln auf dem offenen Feuer zubereiten, die Gefährdeten sind nach wie vor ganz, ganz überwiegend Kinder.
Klar, weil die weder vorsichtig sind, noch besonders viel Erfahrung und Geschick haben im Umgang mit heißen Dingen, oder?
Genau, genau. Ja. Und dann gibt es, wenn du eine Verbrennung hast oder auch eine Verbrühung, das ist jetzt vom Verhalten her erstmal egal,
ja,
ist eine Sache einfach sehr wichtig, weil die nützt nur dann, wenn du schnell reagierst. Und das ist kühlen. Also sagen wir mal, du hast die Hand verbrüht oder verbrannt. Dann kühlst du die bitte, aber du kühlst sie unter fließendem, nicht eiskaltem, vielleicht kühlem oder gerade so lauwarmem, aber jedenfalls kühlendem Wasser. Unter fließendem Wasser. Einfach um Infektionen zu verhindern. Was du nicht tust, sind diese Hausmittel. Das ist wirklich in dem Fall wirklich die Pest. Du streust also kein Mehl auf eine solche Wunde. Ganz bestimmt nicht. Du schüttest kein Öl auf diese Wunde, aus welchen Gründen auch immer. Ganz bestimmt nicht. Und auch kein Puder, egal was für Puder du hast. Du machst auch keine Brandsalbe drauf. Du kühlst sie erstmal unter fließendem, kühlem Wasser.
Was ich interessant finde, ist, du hast jetzt viele Sachen gesagt, die ich genauso auch bei meinen Recherchen alle rausgefunden habe. Aber eine Sache, die mich wundert, du hast gesagt, man macht das, um Infektionen zu vermeiden. Aber wenn die Hautoberfläche erstmal noch intakt ist, kann ich mich doch da gar nicht infizieren. Dann kann ich doch auch anders kühlen. Was ich übrigens auch gemacht habe, weil ich nicht Lust hatte, 2,5 Stunden unter fließendem Wasser zu stehen, sondern habe dann ein Coolpack genommen und habe dann 2 verschiedene Laken, sozusagen Küchenhandtücher drum gemacht, damit es eben nur kühl ist und nicht eiskalt auf der Wunde.
Sehr guter Hinweis. Genau davor hätte ich noch gewarnt.
Aha.
Das mit dem Wasser, das hat 2 Gründe. Das eine ist, du kannst dich damit kaum infizieren. Also, du kannst, wenn die Haut intakt ist, kannst du dich nicht infizieren. Punkt. Dann hast du kein Problem. Dann kühlst du eben einfach so. Aber wenn sie nicht mehr intakt ist, dann ist es eben so, wenn du irgendwelche Dinge machst, manipulierst.
Ja.
Wenn du da irgendwelche Tücher drauflegst, auf die verletzte Haut, auf die offene Haut.
Keine Frage. Wenn sobald es offen ist, andere Spielregel. Da sind wir uns einig. Aber dann, da wollte ich nur noch mal nachfragen. Denn das ist jetzt das Interessante, wo ich mich tatsächlich frage, ob ich habe früher auch immer gehört, auch in so Erste-Hilfe-Kursen für Kinder, falls die sich eben mal verbrennen. Du hast es gerade angesprochen, es passiert oft. Man soll eben lange kühlen und nicht allzu kalt. Aber lange hieß da immer so 10 Minuten oder so. Und jetzt habe ich auf einer Seite einer sehr guten Schweizer, ich glaube, Hausarztpraxis, den Rat gehört und das habe ich befolgt und es hat mir sehr gut getan, mindestens 2 Stunden zu kühlen oder so lange es schmerzt. Und ich habe da tatsächlich 2,5 oder 3 Stunden immer ein solches von mir eben eingewickelt beschriebenes Coolpack auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, weil ich musste auch arbeiten. Das ist ja auch das. Wie gesagt, du hast ja nicht auf einmal 3 Stunden frei, nur weil du doof bist. Ich jedenfalls nicht. Du vielleicht, das weiß ich nicht. Aber so und konnte dann da meinen Arm drauflegen. Nachdem ich auch noch ein Schmerzmittel genommen hatte übrigens und konnte dann wenigstens vernünftig arbeiten. Und das hat der Wunde nach allem, was ich bis jetzt weiß, sehr gut getan. Also bei mir war das so, dass ich einmal am nächsten Tag die aller oberste Schicht der Epidermis, also eine Hautschicht so dünn, dass man durchgucken kann eigentlich, löste, ohne dass es vorher irgendwie zu einer Blasen- oder Flüssigkeitsbildung kam. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Ich wachte auf und da war so eine, ich konnte dann so ein bisschen eine Hautschicht abziehen. Und seitdem ist das zwar, wird jetzt weniger rot, aber der Rest ist dran geblieben. Und das scheint bei Verbrühung ja auch ein echter Glücksfall zu sein.
Entscheidend ist, was du auch gesagt hast. Erstens, schnell reagieren, das ist ganz wichtig. Also nicht abwarten, nicht mit einem Kind gar in die Klinik gehen, ohne die Extremität vorher gekühlt zu haben. Kühlen sofort, wirklich sofort. Ja. Und das Zweite ist, tatsächlich so lange, ich mache es immer so lange, bis der Schmerz weg ist. Also in der Regel habe ich so Verbrühung, Verbrennung, so lächerlich irgendwie am Finger oder so, weil du irgendwo, dann hast du einen Topf angefasst und dumm wie du bist, hast du nicht bemerkt, dass die Griffe aus Metall sind oder irgendwie so ein Quatsch.
Ja.
Und dann ist es ja so, dann hältst du das unterfließendes Wasser so weit so schön.
Ja.
Und irgendwann bist du genervt und dann hörst du natürlich auf.
Natürlich.
Weil du willst ja nicht ewig und 3 Tage da am Spülbecken stehen. Und dann mache ich, wenn es wirklich nur ein Finger ist oder so, dann tue ich kaltes Wasser in ein Wasserglas und dann setze ich mich wieder zu den Gästen, die ich bekocht hatte. Und sehe dann zwar doof aus mit dem Finger im Wasserglas, aber es hat denselben Effekt.
Ja.
Kühlen so lange, bis du keinen pulsierenden Schmerz mehr spürst.
Okay.
Und das hat auch einen physiologischen Grund. Das Problem ist nämlich, dass bei einer Verbrennung die Haut reagiert, beziehungsweise dass dann Botenstoffe einwandern und dort zu einer Entzündungsreaktion führen. Und die willst du aber nicht. Und deswegen ist die Kühlung eine Verhinderung dieser Entzündungsreaktion. Insofern kannst du, wenn du rechtzeitig und ausreichend lange kühlst, das einfach verhindern und es passiert gar nichts.
Außer, dass die Haut dann sehr rot ist. Also bei mir jetzt zumindest.
Ja, ja.
Ist es jetzt an der Zeit schon mal zu fragen, falls man in eine Klinik muss, weil sehr viel von der Haut verbrannt ist, was die dann überhaupt mit einem machen? Weil klar, wenn ich Verbrennung 3. oder 4. Grades habe, dann nehme ich an, wird man die verbrannten Hautschichten entfernen und irgendwie das Ganze steril einpacken, vermute ich jetzt mal, oder?
Ja. Ja, das wird man tun, genau. Erstens, man arbeitet steril. Das haben wir noch nicht wirklich erwähnt. Das Problem ist natürlich die Infektionsgefahr. Also die Haut ist ja nicht nur ein mechanischer Schutz, sondern auch ein Infektionsschutz von außen. Deswegen wird eben auch empfohlen, keine Dinge auf die Haut zu legen, keine Verbände, kein irgendwas drauf zu legen, sondern es lieber offen zu lassen, wenn man in die Klinik geht. So. Und deswegen ist es übrigens auch wichtig, bei einer Verbrennung, wo die Haut wirklich geschädigt ist, nach dem Tetanusschutz zu fragen. Sich selber oder wen auch immer. Wenn der Tetanusschutz nicht ausreichend ist, dann muss man ihn auffrischen.
Okay.
Das ist wichtig und in dem Fall wirklich sehr wichtig. So, was tun die dann vor Ort? Sie behandeln die Wunden chirurgisch. Sie tragen die Haut ab. Abtragen ist ein schöner Ausdruck. Klingt so unspektakulär.
die werden das ja wahrscheinlich auch einfach mit so einer Art sterilisierte Pinzette machen, oder? Und mir vorher
Schmerzmittel geben. Ja, aber mit entsprechender Betäubung. Also okay. Das kann schon schmerzhaft sein.
Das glaube ich.
Deswegen ist das wichtig, die Schmerzbehandlung. Mhm. Dann ist es auch wichtig, wenn jemand flächig Verbrennungen hat, man verliert viel Flüssigkeit und man verliert viel Proteine, viel Eiweiß über diese Oberfläche. Das suppt dann da raus und suppt da weg.
Nicht schön.
Nein, nicht schön, aber unter Umständen bei großflächigen Verbrennungen auch gefährlich.
Mhm.
Und insofern ist eine solche Verbrennung nicht nur ein dermatologisches Problem, sondern eben auch manchmal ein internistisches Problem, je nachdem. Und am Ende kannst du natürlich auch Haut verpflanzen. Du kannst Eigenhaut verpflanzen. Du kannst so Meshs, ich weiß gar nicht genau mehr, was das ist, aber wir haben es mal in der Klinik gelernt.
Also Mesh heißt erstmal, ist ja nur eine bestimmte Form vom Netz, wenn ich das mal von Englisch übersetzen dürfte. Ne?
Es ist auch eine Art von Netz. Du nimmst halt, du entnimmst Hautstreifen und die spreizst du dann im Grunde wie so ein Netz auf und die legst du dann auf die Wunde und die wachsen dann da wieder an.
Mhm.
Und ich meine, das kann man dann natürlich nur in der Klinik machen.
Klar, aber wenn ich jetzt in die Klinik gehe und ich habe einfach eine große Verbrennung, zweiten Grades oder so, dann schicken die mich auch wieder nach Hause. Ne?
Natürlich schicken die dich wieder nach Hause.
Okay. Ja. Das geht eher nur darum zu sagen, ey, wenn es großflächig ist, lass einen Profi drauf gucken, damit du da nicht irgendwelche Chancen dir vergibst. Ne?
Unter Umständen, ja. Und das hat dann am Ende auch mit Vernarbungen zu tun, da keine Chancen zu vergeben. Ne? Das kannst du in Ambulanz machen, das kannst du auch bei deinem Hausarzt angucken lassen, das passt dann schon.
Okay.
Interessanterweise ist, wenn es wirklich um großflächige Verbrennungen geht, dann ist es so, es hängt natürlich das Risiko, auch die Überlebenswahrscheinlichkeit hängt dann auch davon ab, natürlich wie groß und tief sind die.
Mhm.
Hast du einen Diabetes, weil das nämlich die Heilungskräfte des Körpers erheblich einschränkt, wenn du einen Diabetes hast, der schon fortgeschritten ist. Und interessanterweise oder tragischerweise oder wie auch immer, Frauen sterben häufiger an Verbrennungen als Männer.
Okay.
Und zwar nicht, weil sie sich großflächiger verbrennen, sondern eben an demselben Grad von Verbrennung. Eine Ursache kenne ich nicht.
Okay, weil sie schlechter behandelt werden, weil sie tapferer sind und nicht zum Arzt gehen, oder?
Na, ich hoffe mal nicht, aber ich weiß es am Ende nicht. Aber diese Zahl gibt es. Und um nochmal sozusagen nochmal banal zurückzukommen, es stellen sich ja so ein paar Fragen, wie gehe ich dann mit Verbrennungen um? Es stellt sich immer die Frage, mache ich Blasen auf oder nicht? Also wenn ich so Brandblasen habe. Und dazu muss man sagen, eine Brandblase ist eigentlich eine ganz kluge Idee des Körpers, weil er nämlich die verbrannte Stelle ja durch die Blase und die Flüssigkeit, die in der Blase ist, vor Infektionen schützt und vor Austrocknen schützt. Also eine Brandblase ist unangenehm, weil sie die Beweglichkeit, wo auch immer sie jetzt gerade ist, einschränkt und weil sie doof aussieht und weil man so ein Spannungsgefühl hat. Aber physiologisch ist eine Brandblase eigentlich eine ziemlich gute Sache. Physiologisch wäre es eigentlich klug, sie nicht zu öffnen.
Jetzt öffnet sie sich ja von selber irgendwann, ne?
Dann ist es okay.
Okay.
Dann ist es okay. Aber der Versuch sozusagen mit einer Sicherheitsnadel, die man in eine Kerze gehalten hat, das zu öffnen, man wird nicht dran versterben, aber es ist trotzdem keine wirklich gute Idee.
Darf ich mal blöd fragen, ja, das mit der Kerze, ich weiß auch gar nicht, woher diese Idee so kommt, aber grundsätzlich, wenn man das schon mit irgendeinem Haushaltswerkzeug macht, dann doch bitte mit sowas wie reinem Alkohol desinfizieren oder Desinfektionsmittel, oder? Ist das richtig? Nicht, dass du jetzt, das heißt irgendwie, du hast jetzt den Leuten dazu geraten, das selber zu machen. Ich frage anders, wenn Leute wild entschlossen sind, es selber zu machen, dann doch besser auf die Art desinfizieren, von der ich gerade gesprochen habe.
Ich wollte dich gerade auf diesen didaktischen Widerspruch schon noch einmal hinweisen. Also
ist mir bekannt, aber ich werde nicht aufhören, Dinge zu öffnen zu Hause.
Genau, nur weil wie soll ich es formulieren? Wenn Sie also eine solche Blase, die Sie ausdrücklich nicht öffnen, doch öffnen, öffnen Sie bitte am allerwenigsten mit einer über einer Kerze sterilisierten Nadel und nicht ganz so wenig mit einer mit Alkohol desinfizierten Nadel. Ja.
Ja. Aber jetzt, warum kannst du jetzt auch nicht sagen, oder? Das ist einfach nur, das ist jetzt medizinischer Snobismus. Ich bin sicher, dass in Schwellenländern zum Beispiel, wo es keine Kliniken gibt, wo man sagen würde, das ist ein sehr guter Rat. Mit einer mit Alkohol desinfizierten Nadel solltest du unbedingt machen, oder?
Nein, das Argument dagegen ist eigentlich erstens, ist, du hast natürlich ein Restrisiko einer Infektion. Aber
das gibt es selbst in der Klinik. Da kann ich mir sogar so einen Superbug einfangen.
Ja, das kannst du. Aber in der Klinik arbeiten wir, wenn ich das sagen darf, und ich bei mir zu Hause auch, mit einer sterilen, sehr spitzen Nadel, erstens, mit medizinischem Alkohol, zweitens, und drittens dann sterilen Sachen, die ich dann da drauflegen kann. Das ist schon von Vorteil.
Okay, heißt also, mir fehlt eigentlich das nötige Zubehör, was ich bestimmt in der Apotheke erwerben kann, richtig?
Lass sie einfach bestehen, die Blase, bis sie von alleine sich öffnet.
Ich sag dir gar nicht, was ich mache, wenn ich irgendwie einen dicken Bluterguss
an den Fingernagel habe. Nee, möchte ich in diesem Zusammenhang gar nicht mehr wissen.
Nee, okay, verstehe.
Es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, schlicht und einfach Handschuhe dabei zu haben. So nicht sterile, aber saubere Latexhandschuhe. Das ist jetzt mittlerweile so eine Art Talisman. Ich bewege mich immer mit einem kleinen Rucksack fort. Da sind die entscheidenden Dinge drin, die ich so brauche. Also in dem Fall Schreibsachen, Bücher, was ich eben so für den Tag brauche. Und da sind immer ein paar Latexhandschuhe drin.
Und du wirst nervös, wenn die nicht da drin sind?
Ja, ich werde nervös. Ich fliege auch, wenn ich im Flugzeug bin, immer mit dem Klinikleitfaden Notfallmedizin, weil ich irgendwie Angst davor habe, dass im Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in der Entfernung von 2,5 Stunden bis zum nächsten gangbaren Flughafen jemand neben mir zusammenbricht und ich dann wirklich das ganz große Besteck öffnen muss, was die Fluggesellschaft möglicherweise vorrätig hat, was ich aber nicht ausreichend bedienen kann.
Wenn Sie einen Mann in den besten Jahren sehen, mit auffallend viel grauem Haar, der in einem dicken Klinikleitfaden an Bord eines Flugzeuges liest, dann wissen Sie, der hat auf dem Weg zu seinem Platz jemanden gesehen, wo er denkt, oh, der sieht nicht gut aus, da könnte jetzt was passieren.
Genau, und dann bereitet der sich schon mal auf den noch nicht ausgerufenen Notfall vor. Genauso ist die Situation, die ich auch schon mehrfach erlebt habe.
Ja. Finde ich sehr gut. Also demnächst heißt es nicht nur, ist ein Arzt an Bord, sondern sogar ist hier ein Arzt an Bord, der einen Klinikleitfaden mit hat.
So ist es. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, nochmal ganz banal, nochmal ganz früh bei den Verbrennungen. Das DRK hat auf seiner Homepage ein paar Tipps zur Verhinderung von Verbrennungen und die fand ich zum Teil ganz lustig.
Verbrennen Sie sich nicht,
Ausrufezeichen. Ja, genau, verbrennen Sie sich nicht, indem Sie Folgendes nicht tun. Und da waren ein paar Dinge dabei, wo ich gedacht habe, ja, da haben Sie recht.
Okay.
Das ist wirklich eine...
Warte, lass mich raten. Kochen? Backen oder Wasser erwärmen.
Genau, oder irgendwie mit Hitze umgehen, Kerzen anzünden oder wie auch immer. Nein, die haben erstens, also Grill ohne diese Flüssigkeiten, die man da reinschüttet. Das muss wohl wirklich nicht selten sein, dass sich Leute damit verbrennen.
Mit weil dem sie Grillanzünder. Wirklich,
ja, weil sie zu dumm zum Steine tragen sind. Also in eine existente, ja, aber wer in ein brennendes Feuer in einem Grill aus einer Flasche heraus Spiritus reinschüttet. Ich meine, das ist schon ziemlich, ich weiß nicht.
Also die Leute, die ich bewundernd beobachtet habe, die das gemacht haben, haben das immer mit kräftigem Druck auf die Flasche von weit weg gemacht.
Ja, ja.
Sodass die Stichflamme dann höchstens jemand anders am Grill hätte
verletzt. Genau, insofern ist es ja nicht so schlimm. Dasselbe gilt natürlich für kochendes Fett, was sich natürlich einfach entzünden kann. Wie ich ja eben bei meinem Muschelgericht beschrieben habe.
Ja.
Viel banaler und viel ungefährlicher klingt eigentlich der Begriff Wärmeflasche. Das darf man aber nicht unterschätzen.
Du meinst jetzt Wärmflasche, ja?
Nee, ich glaube, ich meine die Wärmeflasche.
Also ich kenne keine Wärmeflasche, ich kenne nur eine Wärmflasche. Ist das was Regionales?
Ich kenne aber keine Wärmflasche. Also wir hier im Ruhrgebiet haben sogenannte Wärmeflaschen. Die sind elastisch aus Plastik und man schüttet warmes Wasser rein und nimmt sie mit ins Bett.
Ja, das heißt Wärmflasche. Im Ruhrgebiet heißt so viel, das Wärmeflasche?
So viel zu dem besserwisserischen Charakter, zu der Grundeinstellung von Herrn Finger. Diese von dir zu Unrecht, diese von Unrecht als Wärmflasche bezeichnete Wärmehilfe.
Also 119.000 Results bei Wärmeflasche, 1.550.000 Results bei Wärmflasche. Und ich glaube, Wärmflaschen sagt der Duden. Aber gut, das ist tatsächlich kein Sprachfehler von dir. Das gibt es tatsächlich. Ich bin beeindruckt. Okay.
So, und das Rote Kreuz schreibt eben Wärme oder Wärmflasche und warnt davor. Und das ist tatsächlich ein gar nicht so seltenes Problem, sie A, zu heiß zu befüllen und sie B, direkt auf die Haut zu nehmen, statt da ein Handtuch drum zu wickeln. Man kann sich an einer Wärm- oder Wärmeflasche ohne weiteres verbrühen. Also verbrennen vielmehr, verbrennen. Was nennen Sie noch? Keinen Kaffee trinken, solange Sie ein Kind auf dem Schoß haben. Das scheint mir sehr plausibel, weil der Kaffee ist wirklich heiß und das Kind ist möglicherweise bewegungsaktiv.
Du hast keine Kinder und die Leute, die den Ratgeber geschrieben haben, haben vielleicht welche und haben es trotzdem reingeschrieben. Es gibt Zeitalter, wo die Kinder in einem bestimmten Alter und in einer bestimmten Phase sind, da würde man dann einfach gar keinen Kaffee mehr trinken können. Das ist natürlich keine Option. Man kann ja auch einfach Kaffee trinken, der etwas kälter ist, mit viel Milch zum Beispiel.
Bin ich einverstanden. Okay. Aber den grundsätzlichen Warnhinweis fand ich plausibel.
Plausibel ist er, gar keine Frage. Er ist nur ethisch fragwürdig.
Und in Richtung Kinder geht dann auch noch die Warnung vor der Kombination aus Tischdecken grundsätzlich, Tischdecken und heißen Dingen auf dem Tisch, was auch immer da drauf steht.
Klar.
Weil an einer Tischdecke kann man ziehen, dann zieht man die Gegenstände auf dem Tisch in die eigene Richtung, weil man eine Tischdecke ja nicht schieben, sondern nur ziehen kann.
Natürlich.
Und dann fällt es vom Tisch und dann hat man den Salat. Davor wird gewarnt, das erscheint mir alles recht plausibel. Und bei sowas wie der Wärm- oder Wärmeflasche, bei der Wärm- oder richtig Wärmeflasche. Ist es etwas, das, glaube ich, wirklich häufig unterschätzt wird?
Das glaube ich absolut auch. Da hast du völlig recht, wie auch die richtige Aussprache oft unterschätzt wird, zumindest von Leuten, die im Ruhrgebiet leben.
Die aber das Richtige wissen und aussprechen. Letztlich noch eine Aussage von wegen der Kühlung. Mhm. Man kann es mit der Kühlung auch übertreiben. Mhm. Das heißt also, der Körper ist in dem Moment, in dem er vor allem großflächige Verbrennung hat, weil das ist dann eh ein Fall für die Klinik oder die Ambulanz, aber die Wärmekontrolle funktioniert nicht mehr richtig. Mhm. Es kann also sehr leicht sein, dass man tatsächlich dann auch auskühlt.
Okay.
Das heißt, man soll den Bereich, wo die Wunde ist, kühlen. Man soll aber nicht ausdrücklich nicht irgendwie den Körperstamm kühlen. Also man beseitigt die Folgen einer Brandverletzung nicht dadurch, dass man den ganzen Körper kühlt, sondern ausdrücklich nur dadurch, dass man die Stelle kühlt, an der die Verbrennung ist. Das klingt logisch, aber es wird offensichtlich gelegentlich auch anders verstanden und sonst hätte es nicht in den Lehrbüchern gestanden.
Ja, das ist richtig. Ein Eisbad ist nicht das Richtige, wenn man sich an irgendeiner Stelle verbrannt hat. Ich habe aber noch eine Frage, die dein toller Artikel jetzt nicht beschrieben hat. Ich bin jetzt nicht in die Sauna gegangen für ein paar Tage, weil ich dachte, diese Hitze kann ja einer Stelle, die durch Hitze Schaden genommen hat, nicht gut tun.
Würde ich intuitiv übrigens genauso sehen.
Ja.
Habe ich, glaube ich, bei Verbrennungen, bei kleineren Verbrennungen auch nicht gemacht, aber auch oft einfach deswegen, weil es wieder anfing, weh zu tun.
Ja, tut es ja dann auch, genau. Und dann denkt man, das ist dann bestimmt nicht gut, ne?
Dein Körper hat nicht immer Unrecht. Er redet mit dir und er ist in der Regel recht ehrlich. Und wenn er dir in der Sauna sagt, war keine gute Idee, dann meint er das so. Und dann hat er wohl recht.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.